Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt, unser Herr Jesus Christus. Amen. Ich muss das kurz erzählen. Ich hatte vor anderthalb Wochen eine Zahn-OP, also zwei sogar. Und das Schlimmere war, auf der einen Seite haben sie mir einen meiner hinteren Backenzähne ziehen müssen. Also jetzt ein Loch, schlecht beim Schnitzelessen. Und als ich bei meiner Zahnärztin war, da war uns aufgefallen, dass das erste Mal, dass wir das auf dem Röntgenbild gesehen haben, dass es da ein Problem gibt an dem Zahn, das war im Jahr 2013. Ja? So lange habe ich das vor mir hergeschoben. Wir weichen immer gerne aus. Ja? Und dann werden wir ganz kreativ und da fallen uns die besten Ausreden ein, wenn wir einer Untersuchung, einer OP ausweichen oder einem dringend notwendigen Streit in der Familie oder unter Kollegen, unter Freunden in der Gemeinde oder einer ganz unangenehmen Aufgabe. Ja? Ich schiebe auch lieber, vielleicht kommt ja noch jemand vorbei, der das gerne machen möchte oder einem Geständnis, was vielleicht längst nötig wäre, es mal zuzugeben. Wie gesagt, wir haben dann die besten Ausreden und die Folgen sind manchmal gravierend. Also der Arzt konnte mir nicht sagen, ob der Zahn hätte gerettet werden müssen. Nur ist er raus, ist sowieso egal. Ja? Aber warum erzähle ich das? Wird hoffentlich gleich deutlich werden. Unser Predigtext für heute, wer mitlesen will, geht mit einem Satz los, der bei mir sofort die Bilder anspringen ließ. Lukas 18 ab Vers 31. Jesus nahm die 12 beiseite. Und ich stelle mir so vor, das ist wie so eine Teambesprechung. Ja? Jesus nahm die 12 beiseite. Also die kommen so zusammen und dann, die hatten ja damals noch nicht Corona, so, die durften noch so richtig sich so zusammenstellen und miteinander überlegen. Taktikbesprechung. Stell mir vor, wie beim Fußball in einer Pause, wenn dann die Teams wieder rauskommen und alle sind ganz gespannt, ob sie ihre Taktik irgendwie verändert haben. Oder beim Eishockey, wenn die sich an der Bande treffen, diese schweren Jungs mit ihren dicken Schutzanzügen und dann schnell was überlegen und dann ganz anders angreifen, links, rechts, zack, zack, geht das. Oder in manchen Schlachten, wenn dann die eine Flanke nochmal anders angreift oder in der Gemeinde, wenn wir im Kirchenvorstand überlegen, ganz neue Formate, ganz neu im Gottesdienst irgendwas zu machen oder eine Firma, ein neues Produkt, eine neue Werbestrategie, ein neues Image. Und dann sitzt man zusammen und entwickelt miteinander die neue Idee. Und so stelle ich mir das vor, sowas springt bei mir an. Und das Ganze, Jesus nimmt die 12 beiseite, um den entscheidenden Treffer zu setzen. Also darum macht man das. Jesus nahm die 12 beiseite und sagte zu ihnen, wir ziehen jetzt nach Jerusalem. Dort wird alles in Erfüllung gehen, dort wird alles vollendet werden, was die Propheten über den Menschensohn geschrieben haben. Und die Jünger sind total elektrisiert, als sie diesen Satz hören. Sie sind in Hochspannung. Ihnen kann man die Konzentration an den Augen ablesen. Und denen stehen wahrscheinlich die Haare zu Berge vor lauter Aufregung und vor lauter Glück. Jetzt geht's los. Alle Hoffnung ist da. Kopfkino geht an. Jetzt geht's los. Es ist soweit. Jetzt gehen wir aus der Provinz in die Hauptstadt. Jesus geht in die Hauptstadt und wir sind dabei. Jetzt geht's los. Jetzt wird es zu einer Riesenbewegung. Und die sind so mitten im Flow, ja. Die haben super Sachen erlebt. Die haben endlich verstanden, wie Gott ist. Und die haben erlebt, dass tausende Menschen zusammenkamen, um ihren Rabbi, ihren Zimmermann zu hören. Und der konnte das. Der hat den Mund aufgemacht und die Leute waren begeistert. Und die haben zugehört, stundenlang, bis es abends spät wurde. Und die wollten gar nicht nach Hause gehen, auch wenn der Magen knurrte und die Füße kalt wurden. Das war einfach toll, ihm zuzuhören. Und dann haben sie wunderbare Sachen erlebt. Menschen, die schwerst erkrankt waren, sind einfach gesund geworden durch eine Berührung von seiner Hand. Sie haben erlebt, wie Menschen zu Tausenden satt geworden sind, weil er sie gespeist hat mit nur 5 Broten und 2 Fischen. Na, ihr kennt viele dieser Geschichten. Also die sind so mitten im Flow, alles läuft super. Und dann geht unser Text weiter, Vers 32. Er wird an die Heiden ausgeliefert, die unser Land besetzen. Er wird verspottet, misshandelt und angespuckt werden. Sie werden ihn auspeitschen und ihn töten. Aber am dritten Tag wird er auferstehen. Und das ist der absolute Schock für die Jungs. Das stelle ich mir vor. Könnt ihr das nachvollziehen? Das muss der totale Schock gewesen sein. Diese Ankündigung und dann das. Das ist wie in voller Fahrt gebremst oder gewendet oder auf der Schussfahrt gewendet mit dem Segelboot. Das ist wie ausgebremst in voller Geschwindigkeit, mitten im Flow. Und das ist wie Corona, oder? So auf einmal Handbremse an und nichts geht mehr. Und alles steht still. Und wir waren so mitten im Flow, vielleicht jeder für sich, keine Ahnung. Urlaubsvorbereitung, Gemeindearbeit, Beruf, Ausbildung, Fortbildung, privat, schwanger vielleicht und nichts geht mehr. Und das passt nicht. Und Petrus haben wir eben erlebt, das passt nicht. Herr, nur das nicht! Was soll das jetzt? Und das ist schon das dritte Mal. Und wir haben in der Gemeinde damals angefangen, unser Markus-Projekt. Erinnert ihr euch, vor einem Jahr, an diesem Sonntag war das, habe ich die erste Predigt über das Markus-Evangelium gemacht. Und dann habt ihr euch noch getroffen in den kleinen Gruppen und wir haben gelesen und das war cool. Und dann ging nichts mehr. Ab Mittwoch ist Passionszeit. Und auch wenn alles ausfällt, sie fällt nicht aus, die Passionszeit. Und da höre ich manch einen so innerlich stöhnen und sagt, oh, jetzt auch noch das, diese ganzen schweren Texte und diese ganze schwere Zeit und jetzt mitten in Corona auch noch an das Leiden Jesu denken. Das passt doch nicht in die Zeit, das kann man doch der Gemeinde nicht zumuten, das auch noch. Passion passt nie. Das passt nie. Das hat auch Petrus nicht gepasst und das hat auch Jesus nicht gepasst, dass der Weg so geht. Das hätten die gerne alle beide anders gehabt. Für sich alleine und auch für sich als Kreis, als Jüngerkreis. Die 12 verstanden kein Wort. Der Sinn dieser Worte blieb ihnen verborgen. Sie begriffen nicht, wovon Jesus sprach. Das kann ich verstehen. Die haben das zwar verstanden, die waren ja nicht dumm, aber die haben das nicht begriffen. Was soll denn das für eine Vollendung sein? Sie werden ihn anspucken und auspeitschen und foltern und töten. Und das kennen wir doch. Das kennst du doch auch, dass Gott redet und du kein Wort verstehst. Und du nicht verstehst, wozu das jetzt gut ist und wozu das jetzt nötig ist. Und was das überhaupt soll und ob das überhaupt irgendeinen Sinn ergibt. Das sind diese zwei Wörter. Einmal, dass Jesus sagt in Vers 31, alles wird vollendet werden. Und dann endet dieser nächste Vers mit dem Wort, sie werden ihn töten. Das passt doch nicht zusammen in unserem Kopf. Das geht doch nicht zusammen, dass man vollendet wird und dass man getötet wird. Das geht doch nicht. Dieser Satz und diese Rede von Jesus, die ist wie aus einer anderen Welt. Und das ist sie auch. Sie ist ja aus einer anderen Welt. Jesus kommt zu uns aus einer anderen Welt. Das ist eine andere Logik. Da gibt es andere Gesetze, die gelten. Und da gibt es anderes, was Wert hat. Und da gibt es ein anderes Verständnis der Zeit. Und Jesus, ich sehe ihn, unseren Jesus am Kreuz hängen, im Johannesevangelium ist das beschrieben und der ruft als letzten Satz, es ist vollbracht. Normalerweise würde man sagen, es ist alles scheiße, es ist alles schiefgegangen. Und Jesus hängt am Kreuz und sagt, es ist vollbracht. Das ist eine andere Lebenslogik. Und das Geheimnis, das darin steckt, ist eins, was wir brauchen, damit wir auch durch solche Zeiten wie diese kommen. Das Neue Testament ist davon überzeugt, dass es eine Erfüllung im Leid gibt. Eine Erfüllung durch das Leid und eine Erfüllung trotz dem Leid. Und das ist sowas, was, glaube ich, Gott uns vorlegt mit dem Text. Könnte es sein, dass wir nicht nur frustriert sein sollen, sondern dass wir wachsen durch Corona? Dass Corona uns zu was Gutem verändert? Kann das sein? Ist das möglich? Wenn es möglich ist, dass Gott sich im bestialischen Sterben seines Kindes vollendet in seinem Weg, ist es dann nicht denkbar, dass Gott uns wachsen lässt durch Corona? Dass wir reifen durch einen Streit, dem wir nicht mehr aus dem Weg gehen? Dass wir reifen als Paare, als Gemeinschaften, als Familien, als Gemeinden? Ist es möglich? Ja. Und dass wir stark werden durch Rückschläge? Ist das möglich? Ja, es ist möglich, weil Gott seinen Weg vollendet, indem Jesus so leidet. Und es ist möglich, dass wir heil werden durch eine Krise. Und dass wir rein werden durch ein Bekenntnis. Endlich die Fenster auf. Endlich frische Luft rein. Endlich es aussprechen, was ich getan habe vor Gott. Buße nennen wir das, in der Passionszeit. Rein werden durch ein Eingeständnis. Ich lese gerade ein Buch, Corona macht es möglich, dass man Zeit hat zum Lesen. So ein dickes Ding, ganz kleine Schrift, sind die Tagebücher von Jochen Klepper. Müsst ihr nicht kennen, einige werden ihn kennen. Ich erzähle kurz was über ihn. Er ist 1903 geboren, war ein deutscher Dichter. Der war ein sehr frommer Mann, ein sehr christlicher, sehr gläubiger Mann, hat wunderbare Lieder geschrieben, eins werden wir noch hören nachher. Und er heiratet eine Witwe, da ist er Mitte 20 und diese Witwe ist Jüdin, heißt Johanna, Hanni nennt er sie, und die beiden haben zwei Kinder, die eine heißt Renate, die andere habe ich vergessen, weiß nicht mehr, wie sie heißt. Und diese Tagebücher gehen vom Jahr 1932 bis zum Jahr 1942. Und dieser Jochen Klepper war schnell berühmt geworden durch ein Buch, das er geschrieben hat, das heißt Der Kahn der fröhlichen Leute, und geht um eine Geschichte an der Oder irgendwo. Und er hat tolle Radiosendungen gemacht, er war einer der ersten Radiostars in Deutschland. Und dann kam das Dritte Reich, und dann kam drei Tage nach dem Reichstagsbrand 1933, kam dann das Reichsbrandgesetz, glaube ich. Also es hat noch ein Wort dazwischen, Reichsbrandgesetz. Und das hieß, dass sozusagen darin war geregelt, dass keiner mehr öffentlich so seine Meinung sagen soll und dass alles strenger reglementiert wird. Und das war Goebbels große Stunde, und dann ging es los, dass er auch nicht mehr arbeiten durfte. Denn er war mit einer Jüdin verheiratet. Seine Johanna war eine Jüdin. Man hat ihm dann relativ schnell gesagt, du musst dich scheiden lassen, dann kannst du hier weiter Superstar sein. Aber das kam für Klepper nicht in Frage. Und so hatten sie sich ein Haus gekauft, weil sie gehofft hatten, dass, also ein kleines Häuschen in Berlin, weil sie hofften, dass es so weiterging, wie es Ende der 20er Jahre schon anfing. Aber es ging so nicht weiter, sondern es wurde immer, immer schwieriger. Und diese Tagebücher zu lesen, ist erschütternd. Vor allem, wenn man weiß, wie es ausgeht. Denn er erfährt, dass 1942 seine Frau und auch seine beiden Kinder, also ihre Kinder, die inzwischen seine Kinder waren, dass sie abgeholt werden und nach Auschwitz verbracht werden sollen, wo sie vergast werden sollen. Und dann schließt sich dieser Mensch zusammen mit seiner Frau und seiner Tochter. Eine Tochter haben sie unterbringen können in Großbritannien, in England. Und sie gehen gemeinsam aus dem Leben in ihrer Berliner Wohnung. Und es gibt einen Satz, der taucht in diesen Tagebüchern immer wieder auf. Also die Tagebücher kommen durch eine Freundin, die Klepper vorher informiert hatte, dann an die Öffentlichkeit und sind dann relativ schnell veröffentlicht worden. Das ist nichts für Corona-Zeiten. Wer das mal lesen will, wartet, bis Frühling wird. Ja? Also man. Da gibt es einen Satz, den lese ich euch vor, der kommt immer wieder vor. Es ist ein hartes Wort für das Leben, das man so liebt. Gott reißt das Übel nicht von der Person, sondern die Person vom Übel. Gott wird nicht alles aus unserem Lebensweg räumen, was schwierig ist. Aber er wird uns rausreißen aus dem und wird es schaffen können, dass wir durchkommen. Und er reißt nicht die Person, er reißt nicht das Übel von der Person, sondern die Person vom Übel. Ich musste an ein Bild denken, das habe ich euch schon mal erzählt, das hat Anne mal gemalt, aus einer Geschichte, die hat sie bei der Arbeit erlebt, da sind drei Frauen, die gehen im strömenden Regen, so vielleicht erinnert sich der eine oder andere, es schüttet wirklich wie aus Eimern, das sieht man auf dem Bild, und mit einmal geht die Frau in der Mitte, geht los, reißt die Arme auseinander und rennt dem Regen entgegen. Und das ist so ein skurriles Bild, weil die beiden anderen gehen so übel, das peitscht im Gesicht, und die Frau in der Mitte ist so und geht dem Regen entgegen. So ist das, wenn Gott nicht das Übel von uns reißt, aber uns rausreißt aus dem Übel. Und der Apostel Paulus hat das mal geschrieben im Römerbrief Kapitel 8. Wir wissen, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Wir wissen, dass Gott denen, die ihn lieben, alle Dinge. Wir wissen, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Und Dietrich Bonhoeffer schreibt darüber 1942 im Gefängnis. Aber dafür braucht er Menschen, die sich alle Dinge zum Besten dienen lassen. Wenn du das nicht zulässt, dass Gott hineinredet, wenn du nicht offen bist, dass er in Corona, im Stress, im Streit, in der Krankheit, im Sterben gegenwärtig ist, dann wirst du das nicht erleben. Aber wenn du die Offenheit hast und wenn du so auf diese Zeiten guckst in deinem Leben, dann wirst du ihn sehen und dann wirst du ihn spüren, das verspreche ich dir. Und er hat gesagt, und am dritten Tag wird er auferstehen. Und das haben sie auch nicht verstanden. Aber wir dürfen das wissen. Wir dürfen wissen, der Gott, dem wir vertrauen, der Meister, dem wir folgen, der ist durch den Tod zum Leben hindurchgedrungen. Und wir mit ihm. Er ist am Ende der Sieger. Das steht fest. Und ich schließe mit einem Satz, noch einem Satz aus dem Tagebuch. Am 1. März 1933 schreibt er den Satz, drei Tage nachdem der Reichstag brennt und Hitler die Macht an sich reißt. Aber den Mut zur Hoffnung zu haben und sich mit keinem billigen Pessimismus zu begnügen, ist auch nichts Kleines. Nochmal, aber den Mut zur Hoffnung zu haben und sich mit keinem billigen Pessimismus zu begnügen, ist auch nichts Kleines. Ich wünsche euch, dass ihr aus dem Pessimismus immer wieder herauswachst, weil ihr auf den Auferstandenen seht und dass ihr den Mut zur Hoffnung habt, wie Jochen Klepper das sagt. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, der bewahre eure Herzen und Sinne in Jesus Christus zum ewigen Leben. Amen.